Hallo, servus, grüß euch. Wir sind wieder, wir zwei.
Von der sinnvollen Plauderei, der Podcast von
Martina Anger
und Mariella Knobber. Wir sind heute mit unserer sinnvollen Plauderei zu Gast im Seelsorgeraum Kaiserwald. Uns gegenüber sitzen zwei junge Damen und wir freuen uns sehr, dass sie heute mit uns über viele spannende Themen plaudern werden. Wir begrüßen Anja Asel und Ines Quar. Stellt euch aber bitte trotzdem kurz selbst vor.
Grüß euch, mein Name ist Anja Asel. Ich habe Theologie und Geschichte in Graz studiert, auf Lehramt und auch Fachtheologie und bin im Seelsorgeraum Kaiserwald Pastoralreferentin und auch Lehrerin für Religion und Geschichte an der HLW Deutschlandsberg.
Ja, grüß euch. Ich bin Ines Quar und ich bin eine Slowenin und ich habe schon vor 10 Jahren circa mein Theologiestudium abgeschlossen und zwar in Laibach in Slowenien und habe dann auch noch ein Studium inskribiert und zwar die soziale Gerontologie und habe nach dem zweiten Studium sehr viel mit alten Menschen gearbeitet und bin jetzt wieder als Theologin hier im Seelsorgeraum Kaiserwald.
Dann komme ich gleich einmal auf einen Begriff mit euch zu sprechen und zwar Seelsorgeraum. Was ist eigentlich ein Seelsorgeraum und was leistet er für die Gemeinschaft?
Also ein Seelsorgeraum ist bei uns jetzt in der Diözese Graz-Seckau ein Netzwerk aus Pfarren. Früher hat man die Pfarrverbände gekannt, wo mehrere Pfarren zusammengeschlossen waren und ein Pfarrer diese eben als Seelsorger oder als Vorsteher dieser Pfarren betreut hat. Jetzt seit 2020 gibt es die Seelsorgeräume, das sind im Diözese Graz-Seckau insgesamt 50 an der Zahl. Unser Seelsorgeraum besteht aus 6 Pfarren. Das sind die Pfarren Wunschow, Dobel, Dobelbad, Bremstetten, Lannach und Liebach.
Ja, ich möchte gerne noch was dazu sagen. Es geht darum, jeder Pfarrer ist etwas Besonderes. In jeder Pfarrer schaut das Pfarrleben ein bisschen anders. Und das ist eine Bereicherung für unseren Seelsorgeraum. Ja, also in unserem Seelsorgeraum gibt es ein Führungsteam. Und in diesem Führungsteam ist der Seelsorgeraumleiter, der Pastoralverantwortliche und der Verwaltungsverantwortliche. Und dann gibt es noch unser Priesterteam und das Pastoralteam.
Und wir beide sind im Teil vom Pastoralteam. Das sind Pastoralreferenten, Pastoralreferentinnen und pastorale Mitarbeiter. Wir bestehen aus 4 Personen und einen Praktikanten gibt es auch bei uns. Das sind dann eben die künftig auch als Pastoralreferenten arbeiten werden. Und natürlich ein Verwaltungsteam haben wir auch. Das sind die Pfarrsekretärinnen. Und das klingt jetzt wahrscheinlich für viele Hörerinnen und Hörer ein bisschen kompliziert. Im Grunde wird im Seelsorgeraum alles als Netzwerk verstanden. Also wir versuchen als Team, als Netzwerk zu agieren. Das heißt, wir haben auch verschiedene Bereiche, Commitments heißt es, wo unsere Aufgaben nach unseren persönlichen Fähigkeiten und Charismen, nennt man das in der Kirche, angepasst werden. Aber auch die 6 Pfarren versuchen wir mehr als Netzwerk zu denken. Also so wie die Ines schon gesagt hat, es gibt immer weniger theologisches Personal, nennen wir es vielleicht einmal so, also wirklich Hauptamtliche, die eben Theologie studieren oder sich bereit erklären, für die Kirche zu arbeiten. Und somit kann man in vielen Pfarren auch dieses klassische Kirchenbild, ein Pfarrer, eine Pfarre, einfach im Jahr 2022 nicht mehr leben. Daher eben diese Teams und dieses Netzwerk, das wir da versuchen aufzubauen.
Wie sieht ein Tag im Leben einer Pastoralassistentin aus?
Jeder Tag ist zu kurz. Ich arbeite auch in der Krankenhausseelsorge in Teilzeit und in Teilzeit bin ich im Seelsorgeraum Kaiserwald und ich habe immer genug zu tun. Wie heute zum Beispiel war ich bis 16 Uhr im Klinikum und jetzt am Abend bin ich in Bremstetten. Und es ist oft so, dass ich vom Krankenhaus dann nach Seelsorgeraum Kaiserwald fahren muss, zu irgendeiner Sitzung oder irgendeinem Treffen, Austauschtreffen. Und ja, also wir beide müssen wirklich schauen, dass wir genug Freizeit haben, dass wir gesund bleiben, weil wenn man brennt für die Arbeit, ist es auch nicht immer okay, weil dann kann man schnell ausbrennen.
Wie schaut euer Ausgleich aus? Was tut ihr für euch? Was tut ihr gern?
Wir rauchen und trinken. Wir arbeiten für die Kirche.
Ja, das stimmt. Und wir, ja, bei mir ist es auf alle Fälle die Musik auch, musizieren. Aber das Segen von uns beiden ist auch, dass wir privat befreundet sind. Und natürlich, also ich glaube, es gibt keinen Abend, wenn wir mal zusammensitzen, wo wir nicht auf die Kirche wieder kommen. Ja,
das geht nicht.
Das geht nicht, aber natürlich, du hast keinen 9-to-5-Job als Pastoralreferent. Du arbeitest dann, wenn alle anderen nicht arbeiten. Du stehst am Sonntag um 6 Uhr auf und feierst um 8:30 eine Wortgottesfeier, um 10 vielleicht die nächste. Du hast so wie heute am Abend zum Beispiel, heute ist Montag für die Hörerinnen und Hörer, ich habe gestern 2 Wortgottesfeiern gehabt, wäre heute eigentlich mein Ersatzruhetag, unter Anführungszeichen, aber du arbeitest am Abend, wenn der Rest nach Hause kommt. Dafür hast du halt einmal am Vormittag frei. Also es sind, ja, bei mir ist dann eben noch die Schule. Du solltest vielleicht auch überlegen, was bringt man den Kindern bei oder den Jugendlichen. Also es ist sehr ausgefüllt. Und als Ausgleich, ja, wie du gesagt hast, versuchen, so normal wie, ich sage das jetzt bewusst, normal wie möglich zu sein, weil die Gefahr in unserem Job ist, dass du schon ein bisschen, ich will nicht sagen, den Boden unter den Füßen verlierst, aber vielleicht
hast du das schon so sagen.
Wort, ja, so dahin schwebst, dass du ein bisschen abgespaced wirst, weil du immer in der Bubble drinnen bist und ja, wir überlegen, wir gehen vom Leben der Menschen aus und nehmen aber selber nicht teil daran vielleicht oder zu wenig, weil wir entweder die Zeit nicht haben oder keine Ahnung, es ist...
Also wir sind immer drinnen, gell?
Ja, wir sind immer in diesem...
Es ist ja wahrscheinlich schwierig zu trennen, wenn ihr als Privatperson unterwegs seid, werdet ihr ja auch über arbeitstechnische Sachen dann gefragt werden. Also
du wirst auch erkannt.
Ja, ja.
Genau, also wir sind Personen des öffentlichen Lebens. Mit dem musst du klarkommen in unserem Job. Du wirst erkannt, du wirst angesprochen. Das ist mir schon passiert, dass ich privat in Runden bin und die fragen dann, was machst du beruflich, und du führst um 2 in der Nacht beim Glas Bier seelsorgliches Gespräch. Da ist dann die Frage, gehst du jetzt drauf ein oder nicht? Also das erlebst du auch. Also wir sind immer da, wie ein Arzt. Wenn der jetzt einen Verletzten sieht, muss er helfen.
Ja.
Aber ich glaube, du wolltest
das. Nein, man muss einfach bewusst sagen, okay, morgen habe ich keine Termine, morgen habe ich frei. Und ich mache das jetzt so, dass ich auch in meinem Kalender eintrage, frei. Und ich habe frei.
Das mache ich auch so, ich trage mir immer den Montag ein.
Es ist heute übrigens Montag.
Es ist Montag, ja.
So wie in unserer Gegend, Primstetten, was ein großes Zuzugsgebiet ist, wo viele Leute hinkommen, wenn die jetzt herkommen in die Pfarre oder in den Seelsorgeraum, wo docken die am besten an, wenn die sagen, sie wollen bei der Kirche sich einbringen, sie wollen Kontakte knüpfen, sie brauchen Seelsorge, sie brauchen Taufe, wollen Hochzeit feiern, was auch immer. Wo wenden sie sich die dann hin?
Also es gibt in jeder Pfarre ein paar Ehrenamtliche. Zum Beispiel einer ist für die Liturgie verantwortlich, der andere ist für die Netzwerke, soziale Bereiche verantwortlich, und die können eigentlich zuerst vielleicht uns anrufen und dann können wir die verweisen oder ihnen sagen, an wen können sie sich wenden, wen können die anrufen zum Beispiel. Ja.
Das heißt, eure Telefonnummer ist dann auf der Website der Pfarre zu finden und sie können euch aber auch über Instagram anschreiben oder
genau, sehr gerne. Also Facebook sind wir auch erreicht.
Genau, also okay. Wir sind, also ich verantworte auch Kommunikation zum Beispiel und Innovation. Deine Bereiche, Ines, sind?
Ich bin für die Jungschau-Begleiterinnen verantwortlich, bei der Firmung bin ich dabei, für die Wortgottesfeierleiterinnen und Leiter bin ich auch da, ich begleite sie und wir beide machen jetzt die Begräbnisleiterausbildung und werden auch in dem Bereich ein bisschen mehr machen.
Genau, also im Prinzip ist es eigentlich so ein bisschen fast wie ein Business. Man sieht, wenn man uns jetzt googelt, oder kommt man relativ schnell auf die Seelsorgeraumsseite und dann sieht man dort zum Beispiel stehen Anja Asel und dann stehen dort einmal meine Bereiche dabei, bei der Ines dasselbe. Und natürlich der Erstkontakt in den Pfarren idealerweise soll schon über Ehrenamtliche auch laufen oder kann über Ehrenamtliche laufen, die sich dort in ihren Bereichen eben engagieren, auch vor Ort sind. Also wir müssen ja 6 Pfarren mehr oder weniger betreuen. Und wenn es dann wirklich in unseren Bereich hineingeht oder wir eben gefragt werden oder der Erstkontakt über uns passiert, verweisen wir dann hin, geht es dorthin, meldet euch bei dem, dort könnt ihr Hilfe bekommen und so weiter. Also es ist, wie gesagt, alles ein Netzwerk und es ist sehr viel auf moderne Kommunikation mittlerweile auch aufgebaut.
Das wollte ich auch gerade erwähnen, dass sich das für mich jetzt als Laien relativ modern anhört für die katholische Kirche. Aber es ist trotzdem dieses Zusammenspiel aus ehrenamtlichen und hauptberuflichen ein wesentlicher Bestandteil.
Das ist ganz, ganz wichtig für uns und das versuchen wir auch zu fördern. Das ist eine Agenda ganz, ganz groß in unserem Arbeitsjahr heuer. Wie können wir Ehrenamtliche nicht nur motivieren, aber uns auch dankbar und erkenntlich zeigen? Also ohne, wir haben im Seelsorgeraum ganz eine hohe Ehrenamtskultur mit wahnsinnig kompetenten Personen. Das sind zum Teil auch Theologinnen und Theologen, die bei uns leben. Also da haben wir wirklich ein Glück, aber auch ganz, ganz viele andere, die zum Beispiel Schöpfungsverantwortung ist so ein Thema, wo wir eine eigene Kolumne im Seelsorgeraumblatt zum Beispiel haben. Oder wir haben einen Techniker, der Informatikstudent aus Dobel, der für uns alles digital fast macht. Also das haben wir komplett, aber sehr viel ehrenamtlich abgegeben. Und ohne diesen Austausch, diesen stetigen, könnten wir Pfarre oder Seelsorgeraum nicht so leben. Und man muss eben auch mitbedenken, dass wir vielleicht in den nächsten Jahren nicht mehr so viele Hauptamtliche, wie wir es jetzt haben, im Seelsorgeraum haben werden. Also wir müssen die Verantwortung auch oder wollen das auch abgeben und wir unterstützen.
Und begleiten, weil die ziemlich selbstständig sind und wir sind sehr dankbar dafür. Dankbar für alle, die wir im Seelsorgeraum haben und die uns unterstützen.
Mhm, genau, es ist ein Nehmen und Geben eigentlich. Mhm.
Kann man da ungefähr, ich meine, ich weiß, es ist schwierig, mit einer Zahl zu nennen, aber wie groß ist euer Team der Aktiven? Kann man da ungefähr eine Schätzung abgeben?
Also der ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Wir sind gerade dabei, das zu erheben, lustigerweise. Also wir haben ja nicht mehr nur das klassische Pfarrgemeinderatsmodell, wie man es kennt, was sich vom Kirchenrat nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, und man die Pfarrgemeinderäte. Wir haben auch schon in 4 Pfarren das pastorale Pfarrteam, was auch wieder wie ein Netzwerk funktioniert. Da gibt es eben Vollzugsbereiche der Kirche, die da abgedeckt werden. Diakonie, Verkündigung, Liturgie, Wirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit und Gemeinschaft. Das sind die 6 Bereiche. Die steht wiederum eine ehrenamtliche Person vor. Die haben kein CEO mehr in dem Fall, also kein Pfarrgemeinderatsobmann, sondern die arbeiten auf Augenhöhe. Und in diesem Sinne haben wir auch eine Mitgestalten-Kampagne im heurigen Jahr gemacht, dass wir diese Teams finden. Und jetzt erheben wir gerade, wie viele Menschen engagieren sie bei uns wirklich. Und es geht von der, ich gehe einmal im Jahr als Nikolaus zum Beispiel, bin bei der Aktion dabei, bis ich bin Liturgieverantwortlicher, Lektor und so weiter. Und die Zahl, die wird sie herausstellen in den nächsten Monaten. Aber ich glaube schon, dass wir da im dreistelligen Bereich landen werden in allen 6 Pfarren. Man vergisst da oft die Dinge, gell? Also die Person, die die Blumen gießt,
ist
auch wichtig. Mhm. Was ist, wenn dieser Dienst wegfällt?
Ist diese Umstellung von der klassischen Pfarre auf den Seelsorgeraum, wie ist das angenommen worden in der Bevölkerung? Ich stelle mir das mit den alten Glaubenssätzen etwas spannend vor.
Ja, das ist eigentlich sehr unterschiedlich, gell? Von Pfarrer zu Pfarrer. Es gibt Menschen, die da voll begeistert sind und als eine super Idee finden, eine Innovation, eine Möglichkeit, einfach die Kirche anders zu gestalten. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich nicht ganz auskennend, die noch immer viele Fragen stellen und die einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen. Und das ist auch normal und es ist erlaubt, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und dass wir sie auch vielleicht mehr begleiten und mehrmals was erzählen und erklären. Und ich glaube, dass auch die einen guten Weg da finden werden.
Man muss sich vorstellen, wenn etwas, da spreche ich jetzt vielleicht als Historikerin, wenn etwas jahrelang Tradition war. Und da sprechen wir nicht von 10 Jahren, 20 Jahren, sondern schon von Hunderten von Jahren, dass man das klassische Modell lebt. Da gibt es einen Pfarrer, der ist für alles verantwortlich. Der hat Mitarbeiter, die vielleicht ehrenamtlichen Mitarbeiter ein paar Sachen dort checken. Und dieses System ist, wie aus den Gründen vorher genannt, nicht mehr möglich. Dann kommt natürlich die Angst, um Gottes Willen, da kommt jetzt was Neues oder jetzt haben wir keinen Pfarrer mehr. Wie wird das werden? Was ist mit unseren Messen? Wie ist das mit Feiern, die wir immer gehabt haben? Ja, nein, nicht. Natürlich gibt es vielleicht gewisse Dinge nicht mehr in der Form, wie wir sie kennen, aber neue Dinge entstehen auch. Und wir sind dabei, auch herauszufinden, jetzt in den ersten Jahren dieses Seelsorgeraums, was, und ich sage es jetzt radikal, was darf sterben in einer Pfarre? Was können wir auch nicht mehr stemmen? Von den Ressourcen, von den Personen, auch von der heutigen Zeit, ist es vielleicht noch ja, zeitgemäß, dass wir die Heldenehrung beispielsweise immer so machen. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und dort herauszufinden, okay, was braucht die Pfarre, was mag die Pfarre, was kann sie, wofür steht sie und wo ist vielleicht Platz für Neues, wo wir gar nicht hingeschaut haben. Und das ist natürlich ein Prozess und der entsteht bei uns gerade. In manchen Seelsorgeräumen in der Steiermark geht es schneller, in anderen sind gerade noch nicht einmal die Führungsteams richtig klar. Also wir haben da sehr, sehr breite Struktur und Strukturveränderung.
Ich habe vor kurzem mit jemandem geredet, der immer gesagt hat, ja, Kaiserwald, das ist ja der Vorzeigeseelsorgeraum, da ist schon alles so viel weiter als sonst wo und da funktioniert schon das und das. Also jemand aus... schon aus einem steirischen Gebiet, ich sage jetzt nicht wo genau, ich will niemanden anschwärzen, aber der eben fast ein bisschen neidisch auf unseren Seelsorgeraum schaut.
Also wir sind schon ein Vorbild für andere Seelsorgeräume, das müssen wir auch sagen, weil wir als Team sehr gut funktionieren. Wir verstehen uns gut. Wenn ich eine Unterstützung zum Beispiel brauche, ich weiß, dass ich die Anja anrufen kann, du kannst mir da bitte helfen und wir machen das gemeinsam. Also das ist nicht selbstverständlich und in den anderen Seelsorgeräumen ja, funktioniert das nicht so gut wie bei uns. Und deswegen können wir uns ein bisschen schneller entwickeln wie zum Beispiel andere Seelsorgeräume. Und ja, wir sind genau. Sehr dankbar und sehr stolz auf uns.
Ja, man muss auch dazu sagen, also ich habe mal gehört von einer Kollegin und unser Seelsorgeraumsleiter, der Claudia, hat das auch schon gehört, so die drei Bs, die auf uns zutreffen, wenn man Seelsorgeraum Kaiserwald hört, wir sind sehr oft auch in Medien und so weiter vertreten und kommt immer belächelt, beneidet und bewundert. So, diese drei Bs und man muss dazu sagen, dass wir als Team, wie es die Ines gesagt hat, schon ganz anders funktionieren. Wir leben nicht diese Struktur, auch wenn uns das Führungsteam, die uns natürlich dienstrechtlich unsere Vorgesetzten sind, dann wird es da nie diesen Arbeitsauftrag oder so geben, sondern wir haben jetzt ein Thema am Tisch liegen und wir besprechen das im Team und dann wird geschaut, wer macht das von uns, wem liegt das am besten, in welches Commitment natürlich fällt das auch rein und wir versuchen miteinander Kirche zu gestalten und uns auch wenig, uns selbst nicht so wichtig zu nehmen. Also alles, was ich tue, soll nicht mir gefallen im Grunde, sondern für die Menschen zum einen und natürlich auch mit dem Blick auf Jesus. Alles, wir sind alle gesendet, geweiht. Wir tun unseren Dienst für Jesus Christus im Endeffekt und nicht für mich selber.
Nur so kurz nachgefragt, Commitment, das ist quasi die Arbeitsbeschreibung von
genau,
euch Hauptamtlichen.
Genau,
okay.
Genau.
Und unser Leiter sagt immer wieder, wir müssen lernen, die Dinge loszulassen. Wenn es heuer nicht geht, wenn in Bremstetten zum Beispiel keine Jungscherkinder gibt, dann gibt es keine Kinder. Gell? Vielleicht machen die nächstes Jahr wieder was oder auch nicht. Wir machen uns da keinen Druck und das ist eigentlich sehr wichtig. Gell?
Vielleicht entsteht was anderes. Wenn wir jetzt sagen, wir haben immer 50 Jungscherkinder gehabt, okay, jetzt haben wir das nicht. Vielleicht entsteht etwas anderes anstelle dessen. Also wir versuchen das ein bisschen so im Flow zu lassen, zu schauen, was wollen die Menschen vor Ort und was wollen sie von uns. Wir denken uns viel zu oft, das braucht ihr jetzt von uns, statt dass wir fragen, was braucht ihr tatsächlich, was können wir für euch tun und nicht anzunehmen, wir machen jetzt ein Projekt und es kostet Stunden und Tausende von Euro an Ressourcen und im Endeffekt will und braucht das niemand. Und da haben wir als Kirche, oder das tun wir nach wie vor, dass wir Projekte starten, die wahnsinnig super klingen im ersten Moment und dann kommen wir drauf nach einer Zeit, was nicht gemacht hätten.
Keinen Sinn eigentlich.
Okay, nein, weil wir nicht fragen.
Ich habe noch viele Fragen.
Ja. Ein bisschen provozierend gefragt.
Wenn man echt so motiviert reden hört, müssen wir jetzt da fragen.
Zwei junge Damen und die Motivation als Pastoralassistentinnen für und mit der katholischen Kirche zu arbeiten. Wie passt das zusammen?
Das passt überhaupt nicht zusammen. Ja, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, oder wie soll ich das sagen? Also es war bei mir wenigstens, ich sage das immer, es war ein Gottesplan, dass ich für die Kirche arbeite. Das war eigentlich nicht mein Plan. Ich wollte immer in einem Pflegeheim arbeiten, mit älteren Menschen, als Gerontologin, egal. Und dann habe ich eben in diesem Pflegeheim, wo ich gearbeitet habe, eine Pflegeheimseelsorgerin kennengelernt und dann habe ich mir gedacht, okay, das will ich auch machen. Und so bin ich dann zurück in die Kirche gekommen und jetzt bin ich da. Und ich bin für diesen Gottesplan sehr dankbar und sehr froh, dass ich in diesem super Team hier im Seelsorgeraum Kaiserwald arbeiten darf.
Das war bei mir ganz gleich. Also wir werden oft gefragt, beide eigentlich oder viele Theologen, die das machen, was ist deine Berufungsgeschichte? Ich habe keine, du hast glaube ich auch keine.
Ja.
Nein, also ich wollte Berufsmusikerin werden und dann Lehrerin, weil Berufsmusikerin, das war mir doch zu unsicher als Frau, sind wir schon wieder beim Thema. Wenn du weiter denkst, okay, so einen Brotlastjob irgendwie anzustreben und dann, ja, was studierst nach der Matura und dann war es Ende August und dann, okay, inskribierst du halt einmal Geschichte und Theologie und dann hat sich das so Schritt für Schritt ergeben und dann die ersten 3,5 Jahre von meinem Studium, ja, die Pastoral sicher nicht, wenn dann Schule und dann ist das aber immer stärker geworden und man muss auch sagen, als Frau, wir sind sehr gesegnet in unserem Team und werden sehr supported, auch von den Priestern. Das ist nicht überall so. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir da für voll genommen werden. Also man muss sich vorstellen, wenn du Pastoralreferentin bist und das muss man so hart sagen, und du bist in einem Team, wo das nicht gewertschätzt wird, sowohl vielleicht vom Ehrenamt als auch vom Priesterteam, da tust du schwer. Also da kann man das sagen jetzt, du gehst du ein. Also wirklich. Ich glaube, das zerstört einen auf Dauer.
Also ist der Seelsorgeraum Kaiserwald wirklich sehr fortschrittlich? Sind wir wieder bei den 3 Bs?
Kann man schon sagen, ja.
Ja. Ja. Aber ich frage mich, wenn ihr das so erzählt, wie ist es euch dann wirklich gegangen, wie ihr das erste Mal beim Wortgottesdienst eben mit am Gewand vorgestanden seid? Sie rollen die Augen, sie schnaufen durch. Jetzt, was kommt auf eure Antwort?
Also als ich schon erwähnt habe, ich komme aus Slowenien und dort schaut das Leben ein bisschen anders aus. Und als ich nach Österreich gekommen bin und gesehen habe, dass eine Frau eine Wortgottesfeier leiten kann und darf, habe ich mir gedacht, okay, wie geht denn das?
Also in Slowenien hast du es eher konservativer noch
oh
erlebt.
Ja, oh okay. Ja, oh ja. Und dann habe ich begonnen, im Seelsorgeraum Kaiserwald zu arbeiten. Also in Graz gibt es zum Beispiel noch immer keine Wortgottesfeier. Oder selten. Oder wenn schon, dann gibt es keine Frau, die eine Feier leitet. Wenigstens habe ich in einem Jahr, als ich mein Praktikum dort gemacht habe, keine Wortgottesfeier erlebt. Und dann komme ich nach Kaiserwald und auf einmal kann ich einmal im Monat oder zweimal sogar eine Wortgottesfeier leiten. Und es war am Anfang schon ziemlich stressig. Ja, weil ich nicht gewusst habe, okay, wie kann ich das machen? Kann ich das überhaupt machen? Schaffe ich das? Und auf einmal stehe ich alleine in meiner Albe und muss die Feier leiten. Aber es geht und es ist immer wunderschön. Mhm. Besonders, wenn wir das zu zweit machen.
Zu zweit, genau. Das wollte ich auch gerade, wollte ich nicht unterbrechen. Aber das wollte ich auch dazu sagen. Wir haben am Anfang sehr viel zu zweit gefeiert, beide. Und haben auch das erste halbe Jahr ohne Albe gefeiert. Uns war das einfach suspekt beiden. Ich komme auch aus einer, meine Heimatpfarre ist in der Seelsorgeraumsentwicklung ganz in den Kinderschuhen noch. Also ich habe den Kontrast, ich erlebe den jeden Tag, wie es funktionieren kann und wie es halt noch nicht funktioniert oder dass die erst am Weg sind. Und unsere Kollegin, die Schwester Maria, Ordensfrau, dann gesagt, in den glaube in der Osterzeit war das, genau, Karfreitag. Mhm. Beide, und dort sitzt jetzt einmal eine Albe an, probiert es einmal. Und wir sind dann reingewachsen und heute können wir uns das gar nicht mehr vorstellen. Also ohne dieses liturgische Gewand, das wäre ganz komisch. Und du bist dann in dieser, ich will nicht sagen Rolle, es ist eine andere Version von einem. Du bist dann in dem Dienst und du bewegst dich anders, du machst es vielleicht würdevoller und du hast als Frau nicht den Stress, dass du jeden Sonntag überlegen musst, was ziehe ich heute an. Weil die sehen ja doch mehrere Menschen dort, als Mann ziehst du einen Anzug an, okay, bist safe, als Frau, Kleid, Hose, was auch immer.
Und man fühlt sich sicherer.
Ja.
Okay. Du bist jetzt die Leiterin und auch wenn du was falsch machst, ja, ist es nicht so schlimm.
Ja, und vor allem, wir feiern ja auch mit den Priestern. Also ich habe am Sonntag einen Gottesdienst gehabt, das war Ministrantenaufnahme von neuen Ministranten und Ministrantinnen in Wunschow. Da war eine ganz normale Messe, also Eucharistiefeier mit einem Priester. Und weil ich die Ministranten verantworte, ich habe dort in meiner Albe gefeiert. Ich habe bei der Predigt einige Teile übernommen, habe die Minis dort eingeführt, habe sie begrüßt und so weiter. Das war alles mein Bereich. Das hätte natürlich ein Priester sagen können, ich bin da jetzt Vorsteher der Feier und ich mache das. Nein, das ist mein Bereich und es ist selbstverständlich, dass ich da dabei bin und auch mitfeiere und auch am Altar dabei bin. Natürlich jetzt nicht als Priesterin, also nicht falsch verstehen, aber du feierst dort mit und in einer Position, die auf Augenhöhe ist mit den Priestern.
Dass man nur für die kompletten Laien das kurz vielleicht sagen, Stichwort Wortgottesfeier, Kommunion schon, aber keine Eucharistiefeier und deswegen auch kein Priester notwendig. Dafür mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
Ja, mehr. Es ist anders, oder? Also
wir sind so cool, gell, dass wir auch eine Wortgottesfeier mit Kommunion feiern dürfen.
An den Hochfesten, ja.
Genau,
ist das bei uns so geregelt, also nicht jeden Sonntag, aber das ist auch bewusst so, dass die Menschen verstehen, okay, heute ist Heilige Messe im Grunde und jetzt ist Wortgottesfeier. Das soll jetzt, also diesen Satz, heute ist nur Wortgottesfeier, das versuchen wir im Vokabular gänzlich zu vermeiden. Heute ist Wortgottesfeier, nächste Woche ist vielleicht wieder Eucharistiefeier. Also, dass es bewusst wird, das ist der Tisch des Wortes und der Tisch des Brotes. Jesus hat uns beides hinterlassen, Eucharistie und Bibel natürlich. Ja, und wir machen da schon den Unterschied, würde ich nicht sagen, oder? Aber diesen Blick auf die Eucharistie, würdest du das nennen?
Also ich finde es super, wenn wir eine Wortgottesfeier mit Kommunion machen dürfen, weil dann ist es wirklich, also für mich ist es wunderschön. Der Jesus ist sowieso immer präsent, aber wenn wir noch mit der Kommunion das machen, dann ist er wirklich unter uns. Und Menschen, die dann in der Kirche sitzen, können wirklich gestärkt dann aus der Kirche wieder nach Hause gehen. Also so sehe ich das. Mhm.
Wobei sie natürlich vom Wort auch gestärkt hinausgehen. Für die Menschen ist das, glaube ich, diese Differenz gar nicht mehr so bewusst, weil man muss sich vorstellen, dass wir, das klingt jetzt auch sehr hart, aber nicht 100% der Menschen erreichen in der Steiermark. Wir haben einen durchschnittlichen Kirchenbesuch zwischen 5% und 10%. Und wir sind auch bei uns eigentlich in dieser Richtung, dass wir sagen, wir wollen so arbeiten, dass wir nicht immer die gleichen 5% bedienen. Und für diese restlichen 95%, wenn die einmal am kirchlich-religiösen Leben teilnehmen, was ja vielfach bei besonderen Anlässen der Fall ist, aber dieses gängige Sonntagspublikum sind 5% der Menschen, das muss man uns bewusst sein. Natürlich variiert das jetzt von Pfarre zu Pfarre, aber für den Rest ist sowieso mal alles Messe. Also das ist alles Messe und die sind sich da dann gar nicht so sicher, was wir da eigentlich feiern. Für uns ist es natürlich primär wichtig, dass man sagt, ich wiederhole mir jetzt, Tisch des Wortes und des Brotes. Und ob diese Wandlung, also im Fachbegriff Transsubstantiation, jetzt stattfindet oder nicht, ich weiß nicht, ob das alle Menschen so registrieren. Also ich glaube nicht, dass das so bewusst ist. Das Kommunizieren schon, die Wandlung nicht, oder?
Ich muss jetzt was erzählen. Und zwar, ich bin auch Krankenhausseelsorgerin. Arbeite im LKH-Klinikum in Graz und dort ist vielen Menschen, besonders die zum Beispiel morgen operiert werden, wichtig, dass die eine Kommunion bekommen. Und ich glaube, also nicht allen Menschen, aber vielen ist es schon wichtig, dass die auch eine Feier mit Kommunion erleben, weil für die das wirklich eine Stärkung bedeutet, gell? dass die wirklich den Jesus erhalten.
Aber und ist Ihnen das noch wichtig, von wem sie das kriegen? Von dir oder von einem Priester?
Nicht allen, aber wir hören schon ab und zu, dass Menschen sagen, ja, was wollen jetzt die zwei Mädels da in der Kirche? Warum kann kein Priester kommen? Haben wir zu wenig Priester und es geht nicht? Aber ja, so denken Menschen halt.
Gell? Wie reagiert ihr dann?
Wir reagieren nicht eigentlich.
Mittlerweile gar nicht mehr. Also ich persönlich, das kommt natürlich auf die Situation drauf an, wenn du merkst, da geht jetzt jemand auf Konfrontation. Okay, wenn du in der Stimmung bist, lass dich vielleicht drauf ein, aber diese Frage auch, wie kannst du nur für die Kirchen arbeiten, weil die ganzen Baustellen, die wir haben, eben Frauen in der Kirche, Missbrauch, Kirchensteuer, also die Liste ist nicht so kurz, da immer auf Konfrontation zu gehen, das ermüdet irgendwann. Aber natürlich tun gewisse Dinge, ich würde nicht sagen weh, aber sie stören uns als Frauen jetzt schon. Ein Beispiel, wenn wir Wortgottesfeier halten, dann sagen wir, so segne uns, der uns liebende dreieine Gott. Ein Priester sagt, so segne euch oder der Herr sei mit euch. Das sind so Anreden, die dem Klerus, also den Priestern und Diakonen vorbehalten sind, dürfen wir beide nicht sagen. Das sind dann schon so Feinheiten irgendwie, wo ich mir dann oft denke, okay, gleich lang Theologie studiert, bin jetzt, ich sage es jetzt bewusst, nur gesendet und nicht geweiht, weil ich Frau bin. Also.
Wir schreiben das Jahr 2022.
Es ist für mich die Frage mit Pfarrer, Pfarrerin, warum das noch immer nicht geht. Das ist wirklich spannend und da finde ich ganz interessant, die Jacqueline Straub, die ganz öffentlicher an die Menschen geht, auch rausgeht und sagt, sie will Priesterin werden. Sie spürt ganz klar die Berufung. Und solange sie auch Freude dran hat, wird sie alles dafür geben, dass sie auch Sakramente spenden kann.
Sie sollte zuerst 2 Minuten liegen, gell?
Ja, genau. Das ist jetzt ein Insider von uns. Also bei der Priesterweihe weiß man, man legt sich hin und wir stehen bei unserer Sendung mit dem Bischof. Deswegen sagen wir immer, der Unterschied ist zwischen 2 Minuten gelegen und 2 Minuten gestanden. Also ihr merkt, wir schnaufen das selber, gell? Also...
Glaubt ihr, erleben wir das noch, dass es in der katholischen Kirche Priesterinnen
Nein.
gibt?
Vielleicht deine Kinder.
Also echt jetzt? Also wenn ich euch beiden so zuhöre, dann denke ich mal, ihr müsst ja ganze Hallen füllen mit eurem Temperament und Esprit.
Ich bin jetzt schon wieder in Graz, gell? Zum Beispiel. Dort dürfen Frauen eigentlich noch immer nicht so viel machen als wir zwei hier.
Das klingt jetzt so, als ob der urbane Raum voll konservativer wäre, obwohl es oft aber es gibt tatsächlich in Graz wirklich Pfarrer, wo das
gut ja, kennst in Graz. Es gibt aus, genug Priester und eine Frau kann vielleicht die Lesung lesen und die Fürbitten oder als Kommunionhelferin darf sie auch dabei sein, aber das war es eigentlich dann auch, was sie machen darf.
Also es gibt, weil du uns gefragt hast, ob wir das noch erleben. Ich meine, es gibt in der Kirche, natürlich in der katholischen Kirche, Tendenzen, die darauf hinweisen. Also der synodale Weg, der jetzt passiert weltweit, versucht dazu erheben, was da im Endeffekt rauskommen wird, das wissen wir nicht. Es gibt die Bewegung Maria 2.0, die ich jetzt aus meiner Überzeugung so nie vertreten würde.
Maria 2.0 heißt was?
Ja, das ist so eine Bewegung eben, die im deutschsprachigen Raum von Deutschland ausgeht, wo sich eben Frauen in der Kirche einsetzen für eben Aufhebung des Zölibats, in geweihte Ämter zu kommen und so weiter. Das geht hauptsächlich von Deutschland aus und ist jetzt ganz eng mit dem synodalen Weg in Deutschland verankert. Ja. Okay. Natürlich bin Feministin, brauchen wir nicht reden, bin eine Frau. Aber ich habe einen Artikel geschrieben über dieses Frauenthema voriges Jahr zum Weltfrauentag und heuer auch eine Online-Kampagne dazu gemacht, starke Frauen in unserem Seelsorgeraum. Und ich habe das Gefühl, wir Frauen, das gilt für alle Bereiche, nicht nur für Kirche, wir jammern viel zu viel. Wir dürfen das nicht, wir können das nicht, wir werden schlechter bezahlt und so weiter. Also diese ganze Endlos-Feminismus-Kampagne, was vielfach von MeToo und so weiter ausgeht. Und wir schauen viel zu wenig darauf hin, dass wir sagen, was tun wir alles, was können wir alles, was sind unsere Stärken. Das müsste viel mehr in den Vordergrund gehoben werden, um aufzuzeigen, wie wichtig wir auch sind in den verschiedenen Bereichen. nur dieses Jammern und wir sind so arm und sind so, ich glaube, das ist nicht der Weg. Und was es auch braucht in der ganzen Debatte, Männer, die das mitsupporten. Mhm. Und was noch dazu kommt, wir Frauen sind zwischendurch so unheimlich schlecht vernetzt. Also es kann so dieses Gefühl, erstens diese Pseudo-Bescheidenheit, die wir haben, nein, ich bitte nicht, es macht mir nichts aus, wenn ich ein bisschen weniger bezahlt kriege oder so. Oder dieses Zurückstecken, was vielleicht in unserer Natur liegt. Und auf der anderen Seite dann wieder, es kann nur eine Führungsfrau geben. Es kann nur eine super sein. Oder so mehrere tolle Frauen, wo erleben wir das? Und bei uns im Team, wir sind die Pastoralteam-Mädels zum Beispiel, Schwester Maria, Ines und ich. Das ist selbstverständlich und du hast nicht einerseits die Beste und wir challengen uns da, sondern wir supporten einander.
Genau so soll es sein.
Also es gibt irrsinnig viele Frauen in der Kirche, die Pastoralreferentinnen sind und wir nehmen das immer wieder wahr bei gemeinsamen Tagungen und so weiter, dass die echt frustriert sind, gell? Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die in einem Team sind, wo sie ihre Möglichkeiten nicht einmal ganz ausschöpfen können, also wo sie sogar Dinge, die sie eigentlich machen könnten, die selbstverständlich werden, nicht tun dürfen, weil es eben vielleicht das Volk nicht will oder der Priester oder irgendwer, keine Ahnung, geht halt nicht. Und wir vielleicht sogar schon ein bisschen über unsere Grenzen hinaus schnuppern, nennen wir das einmal so. Nur ist das dann halt auch wieder gefährlich, was ist eben dem Klerus vorbehalten, was können wir auch, wie weit dürfen wir eindringen in Sakramente, in Verantwortungsbereiche. Also die Kirche funktioniert so, das muss man sich vorstellen, dass sehr viele Führungspositionen an die Weihe geknüpft sind. Das heißt, uns Frauen ist es gar nicht möglich, dort vorzudringen, weil eben nicht geweiht. Und das probiert eben das Zukunftsbild unserer Diözese auch schon aufzubrechen. Also wir haben schon im Ordinariat viele Frauen, die Top-Posten haben, die Ressorts leiten und so weiter, auch Pastoralverantwortliche sind. Und also da tut sich schon was, nur manche Dinge gehen halt nicht. Und jetzt ist die Frage, bist du frustriert und demotiviert oder ja, nimmst du sie hin, so gut du kannst und zeigst aber auf, eigentlich das könnte ich auch. Und vielleicht entsteht dadurch ein Umdenken. Also ich bin eher für den Weg des Aufzeigens als gegen diesen feministischen Krieg und Kampf. Das bringt uns, glaube ich, nicht weiter.
Naja, aber wenn die Frauen vielleicht nicht auf sich aufmerksam machen in der Kirche, ich meine, ich nehme an, wenn ihr zwei jetzt eine Kirche betretet und eine Messe feiert, dass
Wort Gottes Feier,
dass die Menschen überrascht sind. Also bei uns im Seelsorgeraum vermutlich nicht in unseren sechs Pfarren. Aber wenn ihr zwei jetzt eine Kirche, so wie du erwähnt hast, in Graz betreten würdet, wäre es wahrscheinlich nicht so einfach. Und wenn man da nicht immer wieder vielleicht auffällt oder lauter ist.
Oder die Leute mal irritiert und das, ja, nicht nur die Männer, sondern wirklich quasi das Volk mit ins Boot holt. Und für die das nicht selbstverständlich wird, dass eine Frau vorne ist und mit dem Volk feiert.
Ich glaube ja gar nicht, dass das in der Bevölkerung, ja, vielleicht einige, die vielleicht ein Problem damit haben, aber dass jetzt wirklich in einer Pfarre jemand damit ein Problem hat, dass vorne eine Frau steht?
Oh ja, oh ja. Schon. Und die rufen auch weiter an.
Die rufen dann an?
Ja, erleben wir schon. Ablehnung natürlich. Das geht einfach nicht.
Und da wird ja dann wahrscheinlich vielen Frauen die Bereitschaft hätten, in der Kirche aktiv sich einzubringen, der Wind aus den Segeln genommen, oder? Oder die Freude genommen?
Also man darf das nicht persönlich nehmen, gell? Also ich habe eine Wortgottesfeier erlebt, wo die Frau aus der Sakristei gekommen ist und wenn Menschen, die dort waren, gesehen haben, okay, jetzt ist eine Frau heute da, sind die gegangen. Aber man darf wirklich das nicht persönlich nehmen. Die kennen das nicht. Die haben jetzt jahrelang, 50 Jahre lang so gelebt. Es war immer ein Priester da, die Messe gefeiert hat. Und jetzt auf einmal steht eine Frau beim Ambo. Und das geht nicht. Mhm. Also die brauchen auch ein bisschen mehr Zeit. Und ich glaube, wir alle sollten Menschen auch darüber informieren, irgendwie, dass es auch sowas gibt. Und dass es jetzt immer mehr Frauen in der Kirche gibt, die auch die Wortgottesfeier leiten werden oder können oder dürfen. und dass die so langsam dann das auch akzeptieren können und vielleicht auch die Möglichkeit geben können, okay, vielleicht macht sie das auch schön und super. Okay?
Also und auch anderen Frauen zeigen, schaut mal, wir sind Theologinnen zum Beispiel, jungen Mädels vor allem, in die Schulen zu gehen für unseren Job und unser Berufsbild. Also ich könnte mir keinen anderen Beruf irgendwie im Moment, also mein Leben ist noch recht kurz, aber im Moment vorstellen als den ich habe. Und ich glaube, ich spreche jetzt für uns beide, wir fühlen uns sehr gesegnet und sehr privilegiert in dem, was wir tun. Aber wenn du auf Ablehnung stoßt, dann ist jetzt die Frage, was machst du draus persönlich? Und ich habe da eher den Zugang zu sagen, schaut her, das ist eine Option. Da öffnen sich neue Türen, ganz, ganz andere Möglichkeiten, die da auch kommen. Nur wenn du es persönlich nimmst, dann brauchst du als Frau in der Kirche nicht arbeiten. Also das ist einfach Fakt.
Also die katholische Kirche braucht eher einen schleichenden Prozess.
Schleichend. Die katholische Kirche, das klingt jetzt vielleicht für viele immer sehr negativ, katholisch ist konservativ und so weiter. Es gibt, ich glaube, rund 40.000 christliche Konfessionen auf unserem Planeten, die alle unterschiedlich funktionieren. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel in den evangelikalen Raum schaut, vor allem nach Amerika, Bible Belt, wo fundamentalistische Christen in eine Abtreibungsklinik hineinspazieren und dort die Menschen erschießen, dann könnte man jetzt fragen, ist das christlich? Oder die dort einen offenen Kreationismus leben und sagen, die Erde wurde in 7 Tagen erschaffen. Also wenn wir beide als Katholikinnen das verkünden würden, dann würde uns wahrscheinlich der Bischof anrufen und fragen, habt ihr noch nie was von der Evolutionstheorie gehört? Also katholische Kirche ist nicht nur konservativ. Die katholische Kirche hat eine wahnsinnig lange Tradition und das unterscheidet uns von den protestantischen Konfessionen. Wie geht Tradition und Schrift zusammen? Und wie lange wir uns da entwickeln und brauchen, ja, gemäß der Kirchengeschichte eher immer ein bisschen länger als kürzer. Also die Kirche ist, das macht die Kirche vielleicht auch aus, dass sie nicht jede Revolution und jeden Trendzug gleich umsetzt, sondern dass sie schon bedacht und überlegt ist, nur manche Themen dauern für meinen Geschmack zu lange. Und in Europa aber ist das Zölibat und das Frauenthema eine Frage. In Afrika, in Asien, wo Kirche floriert, auf den Philippinen oder in Afrika zum Beispiel, da interessiert es keinen oder wenigen. Also man muss den Erdball auch noch unterscheiden. Die Themen, die bei uns relevant sind, haben jetzt nicht überall auf der Erde Bedeutung.
Dann machen wir zwischendurch ein bisschen was zum Auflockern. Wir haben in unserem Podcast immer eine kleine Rubrik, die Entweder-Oder-Rubrik. Wir geben euch 2 Begriffe und ihr sagt einfach spontan, zu welchen ihr eher tendiert. Entweder Wortgottesdienst oder Eucharistiefeier.
Wortgottesdienst.
Aber ja, feiern selbst Wortgottesdienst? Na, beides.
Also beides, ja.
Beides. Kannst du beides sagen?
Ja, beides. Ja, beides.
Rhythmische Messe oder klassische Messe?
Rhythmische Messe.
Wieder beides. Bin Musikerin.
Also es ist keine spezielle Musikrichtung, die du bevorzugst?
Es ist eine klassische Messe, eine lateinische mit einem 100-Menschen-Chor und Orchester, genauso beeindruckend wie eine fancy Messe mit Drums und E-Bass. Also weder noch, nicht nur eine Musikrichtung, Vielfalt.
Okay. Reformation oder Revolution?
Revolution.
Naja, mit der Reformation haben wir jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht in der Kirchengeschichte. Revolution, ja.
Auferstehungsgottesdienst oder Christmette?
Ja, höchstes Fest, Auferstehung.
Beides.
Okay. Ihr seid ja trotz allem motiviert für euch im Beruf. Was würdet ihr zum Beispiel einer Jugendlichen raten, die sagt, sie interessiert sich, sie möchte in der Kirche mitarbeiten? Oder wenn sie zurückdenkt, wie würdet ihr euch selbst aus heutiger Sicht motivieren und sagen, das ist der richtige Weg?
Also einmal vorab, also bei mir selber, da muss ich jetzt noch überlegen, weil ich mit 14 an einem ganz anderen Standpunkt meines Lebens war, auch mit 18. Also wie gesagt, wir beide haben nicht diese klassische Berufungsgeschichte. Wir waren jetzt auf Wallfahrt und haben dort irgendwas Mystisches erlebt und haben dann diesen Ruf gehabt, wie es vielleicht der eine oder die andere erlebt. Na, bei uns ist das irgendwie passiert, oder?
Ich habe schon immer geglaubt oder gewusst, dass ich von Gott begleitet bin und dass ich nicht allein bin, dass jemand mich durch das Leben trägt und schützt. Aber ich war nie am Sonntag in der Kirche. Also
du hast nach, keinen Ruf bekommen, oder?
Also nach der Firmung bin ich dann selten in die Kirche gegangen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht gläubig war und bin. Das muss ich schon sagen. Ja, also was würde ich mir sagen?
Mit der Lebensweisheit von heute.
Mhm. Also glaub an dich. Weil ich war immer so unsicher und ich habe nicht an mich geglaubt. Ich habe immer gesagt, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Und das würde ich mir sagen, ja. Glaub an dich, du schaffst es.
Ja, generell dieses Gottvertrauen, so, das würde ich mir sagen. Also es geht schon gut aus. Und zu den 14-Jährigen, also ich habe jetzt an meine Schülerinnen und Schüler gedacht, die zwischen 15 und 19 sind und höhere Schule besuchen, denen würde ich einfach sagen, zum einen macht er keinen Stress. Also ich glaube, Jugendliche machen sich heute, vor allem Mädels, viel zu viel Stress, die da durch dieses ganze Social Media Plattformen, Instagram, TikTok und so weiter. Natürlich bin ich selber da auch drinnen in dem. Aber die werden da, Entschuldigung, wirklich gebrainfuckt. Also ich muss das Wort so sagen, was man da erlebt und was ich im letzten Schuljahr, ich habe dort in einer katholischen Privatschule unterrichtet, da mehrere Mädels seelsorglich betreuen müssen oder begleiten dürfen, die einfach Komplexe haben, das kann ich mich an meine Zeit nicht erinnern. Das ist jetzt doch eine Generation später, aber ganz, ganz ausgeprägt von ich bin zu dick und also wirklich die komplette Palette kann man sich da vorstellen.
Naja, wir haben heute in unserer Schulzeit die Vergleichswerte vielleicht mit Klassenkolleginnen gehabt oder
genau.
Freundinnen ja. In der Nachbarschaft.
Aber Superstars, die genau. Sie als Poster an die Wand gehängt hat.
Ja, aber das war es dann auch schon, gell?
Aber wenn du natürlich das 25. Video kriegst auf TikTok ja. Mit 17, 18, mit gemachten Brüsten, aufgeklebten Wimpern und was sie nicht alles schon haben als 17-Jährige.
Früher schon. Ja, ja, es ist wirklich erschreckend für mich. Und ich habe jetzt unlängst gehört, dass jetzt Profile auf Instagram erstellt werden, Fake-Profile von Idealfrauen. Und die schauen sich dann die jungen Mädels an und glauben, die müssen so sein. Und da jetzt, um zurück zum Thema zu kommen, ist Kirche schon ein Arbeitgeber, aber auch ein Zufluchtsort für alle Menschen. Also wir wollen oder versuchen wirklich für jeden da zu sein, egal wie er oder sie gestrickt ist, tickt, ausschaut. Das ist in der Kirche, spielt das keine Rolle. Wir versuchen für alle da zu sein oder sind es eigentlich auch. Und Jesus will, dass alle gerettet werden jetzt eines Tages. Aber da gibt es keine Diskriminierung. Sind alle getauft, in der Taufe vereint. Und das ist das Schöne auch an Kirche. Das darf man nicht vergessen. Die Vielfalt zulässt.
Ich glaube ja, dass ihr beide gemeinsam Jugendliche irrsinnig ansprecht.
Das hoffen wir.
Hoffen wir, ja.
Wie ist das eigentlich mit Jugendlichen? Gehen die klassisch sonntags in die Kirche eher? Nein.
Nein, es gibt keine Jugendliche am Sonntag in der Kirche.
Ja, aber die versäumen was, glaube ich.
Es gibt auch weniger Kinder in der Kirche am Sonntag.
Mhm.
Ihr habt früher schon erwähnt, dass es keine Jungschar-Kinder gibt heuer.
Das war nur ein Beispiel.
Das war ein Beispiel. Okay. Es gibt viele Jungschar-Kinder.
Ja, wir im Seelsorgeraum sind da wieder sehr gesegnet. Also okay. Wir haben viele Jugendliche, die sich einbringen, Gott sei Dank, bei den Ministranten, bei der Jungschar. Aber natürlich flächendeckend, wenn man jetzt einen anderen Verein anschaut, Blasmusik, Landjugend oder was auch immer, ist Kirche jetzt halt nicht das attraktivste Freizeitangebot für junge Menschen zwischen 14 und 18. Das muss man ganz offen und klar sagen. Und es liegt wahrscheinlich auch wieder daran, dass wir nicht fragen, was interessiert euch, was sind eure Bedürfnisse, was können wir für euch tun, vom Leben der Jugendlichen auszugehen, auf Plattformen wie Instagram, TikTok, dort zu verkünden, niederschwellig zu verkünden, wegzugehen von diesem klassisch institutionell geprägten kirchlich-religiösen Leben, das uns vielleicht noch anspricht und unsere Vorgenerationen. Aber das interessiert 14- bis 18-Jährige vielfach nicht mehr. Und da schauen wir für meinen Geschmack zu wenig hin und fragen auch zu wenig. Wir produzieren etwas und vielleicht hat es Erfolg, aber sehr oft halt auch nicht. wir haben eher das Problem, wie wir sie erreichen.
Ihr könnt sicher einige im Zuge der Firmenvorbereitung, nehme ich an, gell?
Wollte ich jetzt sagen, ja, schon. Aber die Frage ist, ob sie nach der Firmung wieder in die Kirche kommen werden. Mhm. Vielleicht später, also so wie ich zum Beispiel, 10 Jahre später oder 15 Jahre später. Mhm. Aber ja, wenn die nach 15 Jahren wieder zurück in die Kirche kommen werden, ist unser Ziel auch erreicht.
Und wir haben auch die Einstellung bei uns im Team, wir messen den Erfolg nicht an den Sonntagsbesuchern und Besucherinnen. Wenn wir das machen, dann kannst du jegliche Arbeit, die du tust, eigentlich an den Nagel hängen. Also ob ich da jetzt einen Menschen erreiche am Sonntag oder 100, das ist mir egal. Ich werde die Wort Gottes Feier immer gleich gut vorbereiten, versuchen gleich viel von mir zu geben. Und ich sage, wenn nur einer darüber nachdenkt oder eine, was ich da jetzt eine knappe Stunde lang gepredigt und erzählt habe, dann ist mein Ziel erreicht. Also diese Vision, wir müssen da die Kirchen füllen und mit jungen Menschen, eh schön, aber wenn das der einzige Auftrag ist.
Du predigst eine Stunde? Nein, Generation also, TikTok musst du ein bisschen kürzer sein.
Ja, ich meine, also bei uns dauert der Wort Gottes Feier zwischen 35 und 45 Minuten ungefähr. Mit Kommunionsspendung ein bisschen länger. Aber nein, natürlich nicht. Wir predigen 15 Sekunden, solange wie ein Reel dauert.
Das ist aber cool, ein Reel predigt.
Ja, wir haben da so ein Projekt gerade am Start, aber dort da darf ich leider noch nicht so viel erzählen. Es ist noch nicht ganz.
Vielleicht wieder interviewen dann.
Da, ja. Genau,
ich glaube, von den zwei Damen hören wir auf jeden Fall noch was.
Ja, da würde es mich sehr freuen, wenn es da vielleicht eine Fortsetzung gäbe, wenn das Projekt dann startet.
Gibt es Bereiche im Seelsorgeraum Kaiserwald, wo noch Unterstützung gebraucht wird, wo noch wir Ehrenamtliche gesucht werden?
Wo wir konkret jetzt einen Aufruf auch starten können?
Also wir brauchen, glaube ich, immer neue Wortgottesfeierleiter, neue Begräbnisleiter
und Leiterinnen.
Apropos, ihr habt es früher noch erwähnt, dass ihr Ausbildung macht. Mhm. Wollt ihr uns da noch kurz was erzählen?
Also wir beenden unsere Ausbildung im November und bis dahin müssen wir schauen, dass wir in allen 6 Pfarren unseres Seelsorgeraums einfach zuerst mitgehen mit einem Priester oder mit einer Begräbnisleiterin, ein bisschen hospitieren oder ein Begräbnis mitgestalten und so dann langsam auch selbstständig die Urnenbeisetzungen, Verabschiedungen übernehmen. Ja, aber da lassen wir uns genug Zeit, weil das ist ein Thema, wo man wirklich gut vorbereitet sein muss und ein Gefühl haben muss. Und ja, das kann man nicht einfach so by the way machen. Deswegen haben wir gesagt, wenn wir bereit sind, dann machen wir das.
Sehr schön. Und gibt es sonst noch konkrete Aufgaben, wo ihr sagt, da wäre es super, wenn sich jemand meldet, und da gibt es sicher Leute, die das gut können?
Immer wieder. Also das ist eigentlich in allen Vollzugsbereichen der Kirche, ob das jetzt Diakonie ist, ob das Verkündigung ist. Ja,
Blumenschmuck.
Es ist wirklich, wir suchen ständig, wir haben das auch auf unserer Homepage einen eigenen Bereich mit mitgestalten, wir überall. Also es könnte jetzt kein Thema konkret nennen, wo wir keinen suchen. Also ehrenamtliche Mitarbeiter, das sind das Um und Auf, weil letztlich, man muss verstehen, wir sind jetzt nicht per se dazu da, im Seelsorgeraum Kaiserwald das kirchlich-religiöse Leben vorzugeben oder zu sagen, fahre eben Bremstetten, weil wir da sind, muss jetzt das und das und das und das machen, weil wir uns das so vorstellen. Nein, wir sind dazu da, um zu helfen, um zu unterstützen und vielleicht hinzuweisen, schaut, das wären Bereiche, die sind bei euch super abgedeckt oder da habt ihr Potenzial, aber das, was dann an Leben entsteht, sollte im Idealfall aus der Bevölkerung kommen, aus der Pfarrbevölkerung, weil die wissen, was taugt uns, was ist unsere Stärke, was sind unsere Schwächen. Von dem müssen wir auch weg und deswegen braucht es immer wieder Menschen. Wenn jetzt jemand sagt, ich will in Bremstetten ein Altentreffen organisieren, jeden Donnerstag am Abend und dort Karten spielen, ja, die braucht eine Unterstützung, dann wird logischerweise die Ines als Gerontologin hinkommen und das begleiten. So muss man sich das vielleicht vorstellen. Geht es jetzt darum, wenn du jetzt ein Jazz-Combo entstehen will, dann werden sie wahrscheinlich mich hinschicken als Musikerin. Wir heißen alles willkommen. Wir fördern das Ehrenamt eigentlich. Das
also wäre es besser, wenn jemand sich einbringen möchte, hinzukommen und zu sagen, ich kann das,
genau.
Das interessiert mich.
Und genau.
Das kann ich gut und das will ich machen.
Genau.
Und
aber das verstehen die Menschen eben vielfach noch nicht. Gell? Man glaubt halt auch immer, in der Kirche muss man Ehrenamt so denken, du machst einmal die Blumen und dann machst du es bis zu deinem Tod. Und im Idealfall hast du schon den Nachfolger oder die Nachfolgerin organisiert und es läuft dann wieder so. Wir versuchen im Seelsorgeraum zu sagen, mach das so lange, wie du magst. Projektartig. Oder kannst du gezielt bei der oder der Veranstaltung oder bei dem Projekt oder bei dem Thema mittun, weil wir glauben, du hast vielleicht die Fähigkeiten. Oder es kommt jemand zu uns und sagt, ich will gezielt bei dieser Sache dabei sein, aber sonst nichts. Da haben wir mittlerweile wirklich einige, die so punktuell sich einbringen, aber nicht mehr diesen wahnsinnigen Zeitpensum erfüllen können, wie auch in der heutigen Zeit. Früher bäuerliche Bevölkerung, das Zeit gehabt, das geht im Jahr 2022 nicht mehr.
Ja, also wäre es eher wichtiger, zum Schluss dazu sagen, man kann sich auch punktuell einbringen und man muss nicht was übernehmen und wird es nicht mehr los.
So ist es.
Also Menschen möchten keine Verantwortung übernehmen, gell? Und von dem müssen wir auch weg. Keine Verantwortung, sondern mach das, was du gerne machst und so oft, wie du das machen magst. Gell? Und nicht jetzt immer, jeden Tag, keine Ahnung, oder jede Woche auf die Blumen schauen in der Kirche. Einfach die Freiheit zu geben, wir denken ja, jetzt muss ich das so lange machen und das muss ich jetzt immer machen und es geht nicht darum. Gell?
Man muss da vielleicht dazu denken, dass wir in einer Welt leben und wir haben vor einiger Zeit auf Antenne Steiermark diese Gott und die Welt eingesprochen und da ist es so gegangen, das war so Sonne sein, Stress im Alltag, auf Gott schauen und so weiter. Und da ist uns beim Schreiben aufgefallen, die Menschen haben so viel Pflicht, Dienst, Stress, Musts in ihrem Alltag, dass sie da schon fast vielfach vielleicht ersticken oder sich verlieren. Und jetzt kommen wir als Kirche auch noch und sagen, tu das, mach das. Statt dass wir sagen, du kannst, wir sind ein Ausgleich, wir sind ein Ruhepol, wir sind eine Kraftquelle. Bring dich ein, wenn du magst, mit deinen Talenten und Fähigkeiten. Aber im Endeffekt sollst du ja von uns was bekommen und letztlich von Gott oder von Jesus. Und nicht wir verlangen jetzt noch etwas. Und ich glaube, viele Menschen haben immer das Gefühl, dass wir als Kirche von ihnen irgendwas wollen. Sei es Geld, sei es ihr Zeit, sei es ihr Engagement. Also wir vermitteln anscheinend vielfach den Eindruck, wir wollen. Und stattdessen soll es aber sein, wir geben, wir sind für euch da und wir fördern dich, wie auch immer.
Ja, perfekte Schlussworte.
Bevor wir jetzt endgültig zum Schluss kommen, bitten wir unsere Gästinnen immer um eine Medienempfehlung. Das kann sein ein Buch, ein Film, ein Podcast, was auch immer, was euch einfällt und ihr unseren HörerInnen empfehlen könnt.
Also mein erster Gedanke, als ich diese Frage gelesen habe, war der Film Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich habe keine Ahnung, warum, weil ich wahrscheinlich täglich am Jakominiplatz stehe in Graz und ich sehe so viele Jugendliche, die wirklich komplett am Boden sind. Und ich denke mir immer, es sollte jeder diesen Film sehen und das Buch lesen. Weil ich habe als 13-Jähriger mit meiner Mutter diesen Film gesehen und ich habe die ganze Woche nicht normal schlafen können. Und es geht nicht darum, dass der Film brutal ist, sondern das ist die Realität.
Super Empfehlung.
Dann nach dieser weltlichen Empfehlung, die notwendig ist und ganz wichtig, empfehle ich vielleicht zwei religiöse Dinge. Ich würde jedem Menschen, ob jung oder alt, vielleicht einmal nahelegen, in die Bibel hineinzuschauen, weil warum nicht? Es steht so viel Schönes drinnen und man hört so viel über die Bibel und ich glaube, Bibel ist einfach Handbuch, Glaubensbuch, Lebensbuch, Betriebsanleitung für einen selbst, für alle Menschen. Also die Bibel, lest es einmal. Und wenn es es nicht versteht, gibt es Menschen wie uns, die man fragen kann. Und als Social-Media-Empfehlung würde ich Werbung machen, Eigeninteresse, Seelsorgeraum Kaiserwald, auf Instagram und Facebook, würde uns freuen.
Das verlinkt mir eh, keine Sorge.
Ja, wunderbar. Dann sagen wir vielen, vielen Dank für eure wertvolle Zeit, dass ihr euch heute zur Verfügung gestellt habt für unsere Fragen und auch Rede und Antwort gestanden seid. Es gibt noch ein Geschenk. Auch ihr bekommt von uns die sinnvolle Plaudertasche fürs Plaudern heute mit uns.
Wahnsinn.
Cool.
Mein cool. Vielen
Dank. Dankeschön. Wir sagen danke für
die
Einladung.
Und wir sagen tschüss, baba und
auf Wiederhören.